Okay, start the tape.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two Club MotoGP Podcast. Und heute mit zwei brisanten Themen in Vorbereitung auf den nächsten Grand Prix von Indonesien. Und zwar viel und vor allem schnell hat sich das Fahrerkarussell gedreht. Und zwei Top-News sind jetzt in dieser Zwischenzeit bekannt gegeben worden. Einerseits der Departure von Marc Marquez von HRC. Und dabei, glaube ich, ein, zwei Tage später im selben Abendzug wurde bekannt gegeben, dass GasGas ein neues Line-Up hat. Und das soll jetzt mehr oder weniger mal das Thema sein in dieser heutigen Ausgabe. Und ich würde gerne mit der größten Headline der letzten Woche mal beginnen. Das ist ja jetzt schon einige Tage draußen, Basti. Marc Marquez, nicht mehr bei HRC. Eigentlich bis 2024 Vertrag, hat jetzt aber die Bekanntgabe rausgegeben, dass man Ende 2023 schon den Vertrag auflösen wird. Kein Fahrer bei Cresini, wo es ja eigentlich erwartet wird. Kein Fahrer momentan bei HRC. Wow, war das für dich so eine Sache, die hast du jetzt auch kommen gesehen in den letzten Wochen? Oder wie schätzt du jetzt diese Entwicklung ein?
Servus, auch erstmal von meiner Seite. Denn jetzt meine kleine Zuckerblume. Erstmal hast du das ganze Line-Up schon da runtergerattert, aber lass mich doch erstmal wissen, wie es dir überhaupt geht. Lass doch mal unsere Zuschauer wissen, was du Schönes gemacht hast und was du denn so in deiner Off-Racing-Zeit machst.
Das kann ich relativ präzise sagen. Und zwar, mein bester Freund erwartet in den nächsten Wochen sein erstes Kind. Ich bin der Patenonkel davon und wir haben jetzt zusammen noch ein bisschen Kinderzimmer vorbereitet.
Boah, ich glaube, das wird so ein richtiger Hangover-Movie, ey. Das kann ich mir so richtig gut bei dir vorstellen. Weißt du, dein Freund, du so das Baby so. Das Baby noch schön.
Also wie in Hangover 1 mit Ellen und stimmt, Carlos. Ja,
da sehe ich dich.
Carlos, bester Mann.
Da sehe ich dich. Nee, schön.
Also. Bei mir war es sehr turbulent und bei dir geht es ja dann vielleicht auch um Auszug vielleicht. Du wirst ja dann nochmal umziehen,
genau,
wahrscheinlich.
Aber es dauert noch ein bisschen. Ich werde Ende des Jahres ausziehen. Genau. Ja. Dauert noch ein bisschen, ganz entspannt, von zu Hause entfernen. Step by Step, nicht Schlag auf Schlag, sondern Step by Step. Naja, alles gut, ich freue mich schon, wird bestimmt eine coole Erfahrung. Auf jeden Fall muss ich schon mal besuchen kommen. Ich glaube, bei mir wird richtig eine Pinterest-Bude. Und können wir auch mal... Kann ich ja dann mal so ein kleines...
Sehe ich dich aber auch. Ich sehe dich so auf Pinterest schon so, echt, so einen eigenen Ordner mit so Inspiration.
Habe ich alles voll ohne Scherz, bestimmt 60, 70 Bilder.
Sehe ich dich. Ja, ja.
Also Interieurdesign, brauchst nicht studieren, ruf mich einfach nur mal an. Nein, herrlich. Also Dennis, du hast die ganzen Headlines ja schon genannt, wie du schon sagst. Das wird ganz schön spannend. Also, und bei Honda gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, die in Thailand verkündet wird. Und zwar bin ich mir zu 110% sicher, dass Iga Leguna den Platz bei LCR Honda kriegen wird, Johann Zarco den Platz bei Repsol Honda. Dafür kriegt nämlich in der Superbike WM Ruben Rinaldi den Platz von Iga Leguna beim Honda Werksteam, weil der wartet auch noch darauf. Und ich denke, so wird es dann aufs Ganze hinauslaufen. Und
wow.
Wir gehen davon aus, natürlich, dass Marc Marquez zu Cresini geht.
Also, agree to disagree, wenn du gerade von den Fahroptionen sprichst. Ich sehe da eher Digger, Alter. Ohne Scheiß. Also, Fabio Di Gianantonio, enorme
bei
Strahlkraft.
Für 2024 mit Option auf Stammplatz 2025.
Siehst du, okay. Ich sehe es nämlich unter dem Aspekt, wenn jetzt in Zarco hochgenommen werden würde von LCR zu HRC, hat ja
der wird eh hochgenommen von Honda.
Dann muss man das ja mal so sehen, man hat mit Digger eine Option, hat schon ein Jahr Erfahrung jetzt, ein zweites sogar schon, Strahlkraft, italienischer Fahrer, gute Form momentan und noch ohne Vertrag. Also das ist so die sehr valide Option, wo man auch weiß, okay, man weiß, was man bekommt. Und er war auch gar nicht mal so abgeneigt von LCR. Also er hat da auch eine Kooperationsbereitschaft gesignalisiert. Bei Johann Zarco ist halt eher das Ding, dass Giacinello so einen Sponsorenträger braucht. Und deshalb ist es wohl ja jetzt im Hintergrund bestimmt sehr, sehr hitzig geworden, wenn es darum geht.
Also denkst du eher, dass Zarco Dicia den Repsol-Platz kriegt?
Nee, eben nicht. Also ich denke, dass man schon Zarco jetzt versuchen wird, ins HRC-Team hoch zu pushen. eben wegen seiner Qualitäten und Arbeitsmoral, einer Konstanz, kennt, sag ich mal, die Ducati nun auswendig, stürzt wenig, hat Podestkaliber, kann entwickeln. Also das spricht aus fahrerischer Sicht viel dafür. Die Vertragskonstellation sehe ich eher als Problem, aber wenn das eintreten würde, Zarco replaced Marc Márquez, dann würde ich eher auf Digger setzen und Lecona bleibt bei der WSBK, weil die haben nämlich noch kein Lineup bekannt gegeben, Honda. Da ist noch alles nicht so vage. Ne? Ich weiß gar nicht, wo siehst du da bei mir ein bisschen so die Possibility? Was denkst du?
Dennis, sie haben gesagt, Augusto Fernandes wird nächstes Jahr keinen Platz bei GasGas kriegen und es kann mal wieder ganz anders, deshalb ich glaube, das sind Vermutungen, die eintreffen können, aber nicht eintreffen müssen. Ja. Also ich glaube, wir warten einfach nochmal den Thailand Grand Prix ab, weil ich glaube, bis dahin sollten dann wirklich mal alle Bücher gekehrt sein und die neuen Kapitel auch geschrieben. Ich glaube, dass wir da dann mehr wissen über 2024.
Was sagst du dazu? Was war so der hauptausschlaggebende Punkt in der Historie des Vierjahresvertrages vielleicht jetzt? Also wir beginnen jetzt, sag ich mal, mit dem Losail-Test bei 2020 bis jetzt, sag ich mal, P3 in Motegi jetzt mit der späteren Bekanntgabe, dass man den Vertrag auflösen will. Wo denkst du, hat diese Beziehung zwischen Marc Márquez und HRC, die eigentlich unzertrennbar empfunden wurde, einen Knacks wegbekommen und dann ging es abwärts?
Ab dem Sturz von Marc Márquez in Jerez.
Und da muss man sich mal vorstellen, das war vor 4 Jahren.
Ja, er ist gestürzt, hat sich den Oberarm gebrochen, war natürlich der Fighter, hat sich auskuriert einigermaßen, kam zurück, es hat wieder nicht geklappt. Honda hatte seit 2020 keinen festen Marc Márquez mehr in der Meisterschaft. Es war immer irgendwas. Letztes Jahr dann die letzte Operation, die dann anscheinend erfolgreich war. Dieses Jahr ist er dann wieder komplett voll mit eingestiegen. Oder war das dieses Jahr? Wurde dieses Jahr in New York operiert?
Also er hat 2 Operationen schon hinter sich dieses Jahr. Er hat sich am Anfang des Jahres gerade an der Hand verletzt. Und dann kam ja keine Operation an sich, aber er wurde dann natürlich im Sturzfestival vom Sachsenring, wo wir auch dabei waren, enorm durchgeschüttelt. Und da hat er ja auch gerade noch Assen so geschafft und dann hat er glücklicherweise die Sommerpause gehabt.
Ja, er hat echt die letzten 4 Jahre eigentlich keine volle Saison machen können. Also es war immer irgendwas dazwischen gekommen. Und war auch nicht der richtige Ansprechpartner für eine Weiterentwicklung von der Honda. Und deshalb denke ich einfach, dass die letzten 4 Jahre Honda und Marc Márquez schon in einem leichten Knacks gelebt haben. Bin mir aber auch sicher, dass Honda zu 110% weiterhin auf Márquez vertraut und ihm auch die Chance gegeben hätte die nächsten Jahre, weil Marc Márquez ist einfach der Mann, der Main Man, also muss man auch ehrlich so sagen, wenn er passendes Material hat, alles läuft und dann fährt er um die Weltmeisterschaft. Und das unterschreibe ich sofort und ich denke, das unterschreiben noch ganz viele andere. Aber das Problem ist jetzt, das Motorrad ist nicht konkurrenzfähig, Marc Márquez will Weltmeister werden und merkt jetzt halt, okay, mit Honda geht's nicht und Honda bringt keine große Innovation, deshalb haben sie auch ihren Ingenieur entlassen, über dem dann auch keinen guten Zweig mehr erzählt worden ist jetzt im Nachhinein und gesagt worden ist viel falsch gelaufen. Ich glaube, im Winter wird sich bei Honda viel tun. Erstens Fahrerpaarung, neue Ingenieure und. Und ich könnte sogar davon ausgehen, dass das 2024er Bike komplett eingestampft wird und sie über den Winter ein komplett anderes Motorrad auf die Beine stellen.
Also kurz nochmal, um den zu unterstreichen, was das für ein Hochkaräter ist, der gerade HRC verlassen hat. Wir reden von 6 Weltmeistertiteln, 5 Triple Crowns, 59 Siege, 101 Podestplätze und 64 Pole Positions, aber seit 2 Jahren keinen Sieg mehr. Das war nämlich der besagte Misano Grand Prix 21, wo ich auch noch selbst vor Ort war. Da ist er nämlich dann kurze Zeit danach mit der Enduro verunfallt und da war eben wieder das Problem mit dem Sehvermögen. Der hat halt den 21er und 22er Test, Wintersetest so ein bisschen auslassen müssen. Da hat natürlich essentielle Weiterentwicklung auch von seiner Sicht gefehlt. Aber wer ja ist schon eine ziemliche Farce irgendwo für den größten Motorradhersteller der Welt. Also Alex Rins hat man schon im Verlauf des Jahres verloren an Yamaha. Und jetzt noch die Nummer 1, die zusätzlich lieber wahrscheinlich für ein Privatteam fahren möchte, als noch eine weitere Saison bei Honda. Also das ist schon so ein eine ziemliche Ohrfeige. So, ich will lieber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, um lieber kompetitiv zu fahren, als nochmal bei dir. So, mit dem wir so viel erreicht haben. Also ich denke, man hat, wenn man mal zurückblickt, nicht nur diesen Technikchef verloren jetzt, sondern auch Pedrosa, Lorenzo, Poel, Espargaro und jetzt auch noch Alex Rins, Marc Márquez. Das sind in den letzten 5 Jahren fünf Hochkaräter, die man da verschlissen hat. Und man hat ja bisher keinen Ersatz. Und denkst du, dass Johann Zarco ein Äquivalent zu Marc Marquez bildet?
Boah, schwierig. Ich glaube nicht. Johann Zarco ist und bleibt ein sehr, sehr starker Fahrer. Aber wie wir alle wissen, Marc Marquez ist einfach ein ganz besonderer Fahrer.
Genau, und da fehlt meiner Auffassung nach auch die Möglichkeiten auf dem Podium in kurzfristiger Sicht. Also da sehe ich nicht, dass ein John Mir und ein Zarco das rausreißen können. Finde aber, dass man dadurch, dass man jetzt weniger Strahlkraft hat, weniger Druck vielleicht auch für die Verbesserungen jetzt, die man herbeiführen muss. Und da hat man jetzt zwei super Entwicklungsfahrer, die auch gewissermaßen schon sehr viel Erfahrung mitbringen. Und von daher sehe ich das Team aus der Hinsicht gut gerüstet. Interessanterweise bleibt Repsol, der Sponsor wird nicht mitziehen. Man hat ja schon für 24 einen Vertrag geschlossen. Was siehst du so in puncto Zukunft Marc Marquez? Was kommt da auf ihn jetzt zu, wenn er das Kapitel höchstwahrscheinlich mit Cresini aufschlagen wird? Was denkst du, erwartet ihn dort?
Er wird in Zusammenarbeit mit seinem Bruder das Motorrad schnell verstehen lernen und wird 2024 MotoGP-Weltmeister.
Oh, wirklich? Siehst du ihn so weit schon?
Mental und auf dem Fitness-Level ist er, wenn nicht sogar, der Beste der Welt. Mensch, überlegt, was er dieses Jahr für Ergebnisse eingefahren hat, laut ihm mit nur 90%. Ich denke, wenn er auf dem Motorrad sitzt, wo er jetzt 90%, aber wenn er jetzt auf einer Ducati gibt, dann gibt die 90%, die er auf die Honda gegeben hat, ist er schon mal 5 Plätze vorne. Und wenn er seine 100% gibt, fährt er um die Meisterschaft.
Kurz, wie schätzt du das ein? Ich hatte mir jetzt nochmal Gedanken gemacht, gerade in der Materie, Martin Pecco. Ich denke, was halt ein Nachteil sein könnte, ist, wenn man halt als Privatteam jetzt nicht über allumfängliche monetäre Mittel verfügt. Gerade was das so angeht, Hotel, Reisen und so weiter und so fort. Siehst du da als Cresini vielleicht so als kleines Hindernis irgendwo? Vielleicht auch in puncto Crew, wenn er seine Crew von Honda nicht übernehmen kann?
Glaube ich nicht. Marc Marquez ist ein Akt für sich. Also er weiß, was er da macht. Er sitzt nicht das erste Jahr auf dem MotoGP-Motor. Er bringt so viel Erfahrung, so viel Weltmeistertitel mit und so viel Know-how, dass ich denke, dass er alleine mit seinem Know-how und seiner Erfahrung auch so ein Team formen kann. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass es nicht unbedingt an der Crew liegen wird, sondern klar, einerseits brauchst du Leute um dich, denen du vertrauen kannst und so weiter. Aber ich denke, Marc Marquez hat genug Know-how und Wissen, um das mitten des Teams zu bringen. Andererseits ist es auch wieder ein Vorteil für Cresini, einen Marc Marquez mitzubringen, weil zwei Marquez-Brüder in einem Team auf Ducati ist natürlich auch wieder so ein, wie soll ich sagen, so ein finanzieller Aspekt. Das heißt, nicht, dass ein Marc Marquez selbst investiert, was ihn, glaube ich, nicht stören würde, wenn er sein Hotel mal selbst bezahlen müsste. Ich glaube aber, dass Sponsoren richtig heiß darauf sind, zu investieren, um zu sehen, ob ein Marc Marquez 2024 wirklich nochmal Weltmeister werden kann. Und ich denke, dass dieses Marquez-Duo mit Alex und Marc Marquez mit eins der besten Duos der Welt ist. Oder wenn nicht sogar das beste Duo der Welt. Und dass es für Cresini eine reine Bereicherung ist, genauso wie für Ducati, weil Marc Marquez ist von dem Ganzen so weit und hat so viel Wissen, Know-how, dass ich glaube, dass er auch sogar die Ducati noch mit ein wenig entwickeln kann.
Ich muss er, glaube ich, gar nicht mal, wenn er ein Vorjahresbike bekommt. Warum soll er da überhaupt noch Entwicklungsdruck haben? Also ich denke, der kann sogar noch frei davon auffahren. Profitieren. Genau, er muss nur fahren. Er muss sich nur um das Setup kümmern und nicht fünf Baustellen gleichzeitig wie bei der Honda jetzt irgendwie noch versuchen zu verbessern. Ich sehe enorm Konkurrenzdruck jetzt innerhalb von Ducati, wenn wir jetzt überlegen, das ist so das viertbeste Ducati-Team mit Cresini und jetzt kommt halt so eine fahrerische Klasse dazu und das, ich denke, Cresini ist deshalb auch so eine gute Option für ihn, weil die Truppe ja schon so lange mit im Game dabei ist. Ja, gerade in den 2000ern hat man einfach so mit Gibernau und Melandri Rossi noch die Stirn gebohrt. Man hatte teilweise Tony Elias hat auch ein Rennen gewonnen. Bastianini hat man jetzt in jüngster Zeit hervorgebracht. Und Alex Marquez hat jetzt einen Sprintsieg geholt in Silverstone. Also der kann ja auch Podium und besser. Es ist schlussendlich ein gutes Team mit der besten Marke, aber momentan als Backing. Es ist ein reiner Vertrag höchstwahrscheinlich zwischen Cresini und Marc Marquez. Also man hält sich höchstwahrscheinlich da auch eine Option offen dann für 24. Ich denke mal, KTM könnte da wieder ein Thema werden. Oder das Werksteam an sich. Aber dann muss ich mir überlegen, Bezzecchi, Martin und Bastianini. Also das sind ja schon drei und Luca Marini hat eigentlich auch irgendwo schon den Anspruch gefordert. Jetzt will ich aber auch mal Werksmaterial haben. Wow. Und da haben wir noch Frank Modelli, da kommt auch noch mal dazu. Oh.
Ich glaube, für 2024 wird es richtig spannend. Ich gehe davon aus, dass sich eventuell auch ein Marc Marquez nochmal anders orientieren wird. Ich glaube, da laufen viele Verträge aus. Fabio Quartararos Vertrag läuft aus.
Genau.
Das wird richtig, richtig spannend. Aber mit Vertrag auslaufen kriegen wir auch einen neuen dazu. Ich denke, wir haben soweit über Honda und Marquez alles gesagt. Der Rest wird sich, glaube ich, in Thailand auch noch zum Gesprächsthema machen und noch im nächsten Podcast. Aber ich denke, wir haben noch einen neuen Hochkaräter dazugekommen, Dennis. Und mit einer Gas-Gas-Fahrerpaarung, mit der wir so nicht gerechnet haben, oder?
Nein, gar nicht. Also die Medien waren meinungsmäßig geteilt. Man hat erst gesagt, Fernandes geht, Espargaro geht, MotoGP hat erst Infografiken mit Fernandes, ohne Fernandes, mit Espargaro, ohne Espargaro hochgehalten. Dann hatte Espargaro in Red Bull Ring ein schönes Hoch gehabt. Dann hat aber auch mal Fernandes mal wieder ein gutes Rennen. Es war so ein Tauziehen. Jetzt ist es Pedro Acosta aus der Moto2. Momentan Tabellenführer mit über 50 Punkten Vorsprung, höchstwahrscheinlich einer der dominantesten Moto2-Fahrer, den wir so gesehen haben. Und Augusto Fernandes, einziger Rookie momentan im Feld, 4 Top-10-Platzierungen schon geholt, davon 4. Platz in Le Mans, Platz 14 in der Punktetabelle, also auch gut unterwegs. Bin ich ehrlich mit dir? Besser hätten sie es nicht machen können.
Ja.
Ich bin jetzt nicht abgeneigt gegenüber Pol Espargaro, Routinier, Projekturheber irgendwo mit als Fahrer, aber da war er leider irgendwo zur falschen Zeit am falschen Ort irgendwo. Gerade mit der Historie, Verletzung und so weiter und so fort. Wie siehst du es?
Wie du schon sagst. Auch so also, gemacht? Pedro Acosta ist der Main Man aus der Moto2 gerade und ich denke mit KTM hat auch eigentlich mit die beste Nachwuchsschule von klein bis ganz hoch und sehen jetzt eine der Karten. Zum Glück haben sie auch einen Pol Espargaro im Team, der sehr, wie soll ich sagen, arbeitsbereit ist und Kompromisse eingeht. Er wird nämlich Testfahrer nächstes Jahr oder längere Sicht und wird eine größere Rolle in der Bayra Mobility AG werden oder Group ist es? Ist es Group? Ich weiß gar nicht.
Pierre Mobility
Group. Ja, genau, Pierre Mobility Group. Würde er einnehmen und ich glaube, das ist für ihn der richtige Schachzug. Jetzt, wo er die Kinder hat, nach der schweren Verletzung dieses Jahr, klar, er wäre bestimmt nochmal auf ein Level gekommen, in Top 5 zu fahren, Top 7. Aber ich glaube, im Endeffekt, er hat so viel erlebt, so viel gewonnen, so viel gemacht und so viel investiert. Und ich glaube, mit diesen 6 Wildcards und einfach dieser Testfahrerrolle ist es eigentlich das Beste, was für ihn kommen kann, da er auch nicht mehr der Jüngste ist. Und gleichzeitig auch dann für die Zukunft abgesichert ist, wenn er sagt, okay, ich bin kein Testfahrer mehr, wird er seinen Platz in irgendeinem Büro finden bei KTM oder GasGas. Und ich denke, das ist für ihn die beste zukunftsweisende Option. Deshalb hat GasGas alles richtig gemacht, einfach nochmal Fernandes eine Chance zu geben, weil er hat einen guten Job gemacht. Er hat auch nochmal ein Jahr verdient, meiner Meinung nach. Und ich glaube, von ihm können wir noch viel erwarten. Genauso wie von Pedro Acosta, der einen 2-Jahres-Vertrag hat. Soweit ich weiß. Und hoffentlich uns begeistern wird.
Ich hab eine kleine Parallele zur Formel 1, gerade mit dem Thema Ricciardo, der dann in zweiter Reihe bei Red Bull halt als Aktivposten Werbung mitgemacht hat, Testfahrer arbeiten, aber vielleicht auch irgendwo ein Ersatzfahrer ist. Und wenn du so einen Ersatzfahrer in die Position begeistern kannst, das erfordert erstmal viel von einem ab, so einen Schritt zurückzumachen und das Ego zurückzuschrauben, könnte aber auch perspektivisch bedeuten, dass man einfach effektiv seine Karriere damit beendet hat. Und das ist dann dieses KTM-Family-Drama, hat es jetzt zwar beendet mit dem Schritt, aber es hat auch diesen faden Beigeschmack, dass man immer von Familie spricht und dann hast du einen Vertrag für eine volle MotoGP-Saison, jetzt kriegst du höchstwahrscheinlich 6 Wildcards, hast du zwar gesagt, aber vergessen wir mal nicht, wen es noch gibt, Dani Pedrosa, und 1-2 Wildcards will er vielleicht dann doch machen, und wenn es dann nur noch 4 sind, dann sieht es schon ein bisschen schwierig aus, finde ich, aus meiner Sicht. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, wie man dann
Auf jeden Fall, wir dürfen, glaube ich, gespannt sein. Auf jeden Fall werden wir, denke ich, Pol Espargaro bei 1 oder 2 Rennen nächstes Jahr auf jeden Fall im Grid sehen.
Ja. Und man könnte halt so auch ein bisschen gegensteuern auf diese hohen Beanspruchungen der Fahrer. Gerade wenn jetzt nochmal ein neuer Grand Prix dazugekommen ist. Bei 22 ist man ja jetzt 44 Rennen. Und wenn wir mal auf die Verletzungshistorie schauen, dann kann man mal schnell Poel Espargaró ziehen und der ist natürlich dann auch drauf und dran, sich gut zu präsentieren. Und er ist eigentlich im Tonus drin. Er war ja jetzt auch nicht langsam die letzten Rennen, aber...
Ich glaube, dass auch Poel Espargaró, sorry, dass ich unterbreche, eher so ein Fahrer sein wird, der für sowas gezogen wird. Ich denke nicht, dass ein Dani Pedrosa so ein Fahrer ist. Deshalb macht KTM eigentlich alles richtig. Es muss sich nur ein Brad Binder oder ein Jack Miller mal stärker verletzen. Und dann sitzt sofort ein Poel Espargaró drauf und kann noch wichtige Punkte fürs Team, ich sag mal für die Teamwertung sammeln. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Option für alle. Natürlich wünscht man das niemandem.
Ja, oder könnte auch bei Gasgas dann einspringen, das kann ja auch vorkommen.
Genau, die Option hast du.
Ja, also zwei Teams können jetzt von einem Fahrer profitieren und find das erstmal. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Ducati denken, die haben ja jetzt irgendwie Michele Pirro noch vom Asphalt weggekratzt, weil er jetzt in Imola gestürzt ist, der wird ja auch viel. Ne? Und selbst dein Testfahrer-Ding könnte es auch mal erwischen.
Genau.
So schnell kann es jetzt mittlerweile schon
gehen. Muss halt sagen, Pirro fährt noch italienische Meisterschaft, hat da eigentlich richtig räudig die Meisterschaft verloren, ne? Hast du das mal gesehen?
Nee, gar nicht.
Also er hat geführt, ist dann gestürzt im ersten Rennen, weitergefahren oder konnte nicht weiterfahren im zweiten Rennen, konnte den Titel holen, wurde aber von Zanetti abgeschossen, brutal, also richtig brutal in der letzten Schikane und Imola, ist dann mit gebrochenem Fuß und zerkratztem Visier noch weitergefahren, aber irgendwie hat es dann doch nicht mehr gelangt und Zanetti, das wurde als Rennunfall gewertet und der ist jetzt italienischer Meister. Also richtig räudig, ey, der hat den voll weggebowlt und hat somit dann noch trotzdem den Titel geholt.
Ey, da gab es so eine Szene bei der BSB, Melbourne Herpin, Glenn Irwin und Tommy Brightwell, beides Teamkollegen bei Paul Bird. Rest in Peace an der Stelle an Paul Bird. Und man muss sich vorstellen, Brightwell zieht nach links, nimmt seinen Teamkollegen mit aus dem Rennen, beide fahren um die Welt, Weltmeisterschaft, aber um die britische Meisterschaft. Und Glenn Irwin Vollgas ausgerastet und Brightwell lag noch auf dem Boden und er hat ihn dann noch vollkommen angeschrien. Hat sich dann auch im Nachhinein entschuldigt für das Verhalten, aber er war halt auch voll Gas gepumpt, durchgepumpt mit Adrenalin, also da auch Close Battles, macht richtig Bock, auch gerade BSB mit zu verfolgen. Gas gibt Vollgas jetzt mit Pedro Acosta, Augusto Fernandez, das ist das neue Lineup, also zwei Spanier, es bleibt auch Spanisch, Jugendprogramm über Veteranen kann man auch so nochmal zusammenfassen und unserer Auffassung nach auch die beste Option, die man jetzt so gefunden hat. Man konnte Acosta jetzt nicht irgendwo anders verlieren, sondern man hat ihn jetzt im Pool gehalten. So, da haben wir es. Das ist so momentan Transfermarkt der Stand der Dinge. Wir sind ein bisschen gespannt auf Cresin. Die haben heute schon eine neue Pressemeldung rausgegeben. Da dachte man schon, jetzt. Nee, das war einfach nur die Preview für die nächsten drei Rennen. Aber es geht erstmal weiter in Indonesien mit drei Punkte Abstand nur zwischen Platz 1 und Platz 2, einer der engsten WMs aller Zeiten. Von daher, stellt euch einen Wecker, es geht früh los und wir sind gespannt.
Wir fallen Bogen. Wir freuen uns auf euch. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Drop the mic.